Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Am Mikrofon für FreeFM ist Rainer Markus Walter. Als im April dieses verrückten Jahres 2020 plötzlich die Welt stillgestanden hat und wir alle dazu verdonnert waren, zu Hause zu bleiben, beziehungsweise den Kontakt zu unseren Mitmenschen eher über Mobilgeräte aller Couleur zu suchen, da gab es nicht wenige Künstler, die, nachdem sie dann den Proberaum aufgeräumt und die Festplatte zweimal rauf und runter gehört haben, auf wilde Ideen gekommen sind. Einige Musiker haben angefangen, Online-Konzerte zu spielen, andere suchten sich Duettpartner und spielten im Ping-Pong-Verfahren neue Songs und Coverversionen ein und wieder andere haben sich überlegt, wie es denn wohl möglich wäre, diesen luftleeren Raum auszufüllen und einmal ganz neue Dinge auszuprobieren. Während der ersten Lockdown-Phase der Corona-Pandemie 2020 stand dann auch das Ulmer Roxy vor einer ziemlich ungewöhnlichen Herausforderung. Mit dem Ziel, ein einzigartiges, facettenreiches und künstlerisches Zeitdokument zu schaffen, sind sie aus dieser Situation heraus die Lockdown-Sessions entstanden. Ein Gemeinschaftsprojekt lokaler Kulturschaffender, das in dieser Form sonst nie zustande gekommen wäre. 4 Songs regionaler Musiker wurden bei den Lockdown-Sessions durch eigens zusammengestellte Projektbands mit insgesamt mehr als 20 Musikerinnen und Musikern neu interpretiert. Wie es dazu kam, welche Musiker denn nun dabei waren, wie die Stimmung war, etwas technisch und logistische Hintergründe und vielleicht die eine oder andere Anekdote aus diesen Tagen im Roxy werden wir heute hoffentlich erfahren. Dazu sind bei uns im Studio Michael Mutschler, der für die Gesamtorganisation und den Inhalt verantwortlich war, Daniel Konold, seines Zeichen verantwortlich für die Aufnahmen und den Mix und Rob Stirner, der Teil des großartigen Teams war, das diese Tage in bewegten Bildern gebannt haben. Jetzt erstmal herzlich willkommen alle miteinander. Zumindest mal die zwei, die jetzt vorne sitzen dürfen. Servus.
Hallo. Hallo Rainer, danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass ihr da seid. Wir hatten ja vor längerer Zeit schon mal drüber gesprochen, dass wir das mal ausführlicher haben wollen. Inzwischen ist das Teil zur Welt gekommen, zur Kulturnacht. Jetzt lasst uns mal mit der grundlegenden Idee anfangen. Da schaue ich jetzt mal den Michael an. Da kommt Michael Mutschler als Erster ins Spiel. Michael, ganz kurz vorab zu deiner Person, bevor wir jetzt anfangen. Gib unseren Hörern doch mal ein paar Eckdaten von dir. Wer bist du denn überhaupt?
Mein Name ist Michael Mutschler und ich bin seit 4-5 Jahren Programmleiter im Roxy Ulm. Habe schon eine lange Verbindung mit dem Roxy und der Musikszene in der Stadt. Bin Toningenieur von der Ausbildung her. Bin da, glaube ich, in der Musikszene ganz gut.
Man kennt dich.
Vernetzt.
Man kennt dich. Okay. Du hattest, wie man hört, die Idee zu dieser Session. Ist das tatsächlich was Neues gewesen, was erst durch den Lockdown entstanden ist? Oder war eine ähnliche Idee bei dir schon länger mal im Hinterkopf?
Naja, dieser Lockdown hat zu vielen Gesprächen geführt mit befreundeten Produzenten, Musikern. Ganz mit vielen Leuten in der Szene telefoniert und da kamen immer wieder mal Anstöße und der eigentliche Anstoß für dieses Projekt kam vom Daniel Konold tatsächlich, weil er die Idee hatte, lass uns doch eine analoge Aufnahmesession im Roxy machen, weil jetzt haben alle Zeit und der Platz ist da und lass uns doch mal machen.
Okay.
Und ja, die Idee haben wir lange mit uns rumgetragen und wollten da aber eigentlich noch ein bisschen was draufsetzen. Also jetzt nur das Roxy in ein Tonstudio umzuwandeln war in dem Moment ein bisschen zu wenig.
Mhm, ja. Okay. Ihr habt ja im Roxy doch dann generell ziemlich schnell reagiert und recht früh auch mit Livestreams im Netz angefangen. Da war ja zunächst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das Duo Suchtpotenzial ziemlich aktiv. Damit hat es dann so irgendwie angefangen. Gib uns doch mal einen kurzen Einblick in die Chronologie. Ich denke, dass da manches auch parallel entstanden ist in der Zeit, oder?
Genau. Mitte März war, glaube ich, ging der Lockdown, glaube ich, schon los. Wir hatten am 12. oder 13. März irgendwie um den Dreh das letzte Konzert im Roxy. Dann war klar, dass über die nächsten Wochen erstmal nichts gehen wird, und es war ja noch überhaupt nicht klar, was nimmt das für Ausmaße an zeitlich. Genau, als dann absehbar war, dass das länger dauert, hat man sich natürlich auf die Suche nach, was können wir denn jetzt machen, was können wir ohne Publikum machen. Und genau, also da sind dann parallel verschiedene Dinge entstanden. Suchtpotenzial, die sind ja sowieso all over the place und aktiv, und denen fällt ja
immer irgendwelcher Blödsinn ein.
Genau. Von daher standen die relativ schnell auf der Matte und haben mit denen das Projekt angegangen. Genau, und parallel haben der Dani und ich schon mal an den Lockdown-Sessions rumgesponnen.
Das ist jetzt vielleicht gerade tatsächlich auch der Punkt, wo ich sage, da sitzt ja noch ein zweiter, jetzt im Moment schon hier vorne bei uns, nämlich der Daniel. Daniel, ganz kurz, damit auch die Hörer wissen, jetzt wissen wir, wer der Micha ist, wer bist du denn eigentlich?
Naja, ich bin auch schon relativ lang im Musikbereich tätig. Ich habe ein Tonstudio in Ulm seit 10 Jahren, davor war ich in Stuttgart, und habe einen Musikverlag und schreibe mit Leuten für andere Künstler oder für Werbung und produziere Bands und Künstler im Studio.
Also genau. Ein richtiger Profi, ne? Boah. Okay, Daniel, du warst also mit von Anfang an, denke ich, sogar mit dabei, oder? Wenn es hört sich für mich so an. Ja. Da kam ja dann, also ihr habt die Idee, die war da, und dann kam ja die Frage, wer könnte eigentlich überhaupt mitmachen? Wie seid ihr da vorgegangen? Wie waren die Reaktionen auch von den Künstlern? Gab es da auch Überraschungen oder plötzlich Leute, die von der Seite mit reinkamen? Erzählt mal ein bisschen.
Ja klar, es gab viele Überraschungen. Letztendlich ist das Projekt auch hat sich entwickelt, muss man sagen. Wir sind nicht da geguckt am Anfang und haben alles am Reißbrett entworfen, sondern das ist immer größer geworden, hat immer mehr Facetten gekriegt, und immer mehr Leute sind auch dazugekommen, und wir haben so auf der Künstlerseite haben wir uns erstmal überlegt, mit wem können wir da zusammenarbeiten, mit was für Bands oder was für Künstler, und haben uns dann die Leute drumherum zusammengesucht halt, und sind es so angegangen, dass wir pro Song quasi gesagt haben, wir brauchen ein oder ein Team von Musikern, wo quasi den Song in die Hand nehmen, sage ich mal, die da die künstlerische Leitung machen. Und so sind wir es angegangen und haben dann Patrick Wieland und Joe Kraus gewinnen können. Und dann für den dritten Song Jörg Ollermünder, und den vierten Song haben dann gesagt, machen wir.
Okay. Habtet ihr denn von Anfang an diese Anzahl von 4 Songs mit Titeln und Interpreten im Kopf? Oder wie kam es zu der Auswahl der Songs, beziehungsweise auch der Musiker, deren Songs ausgewählt wurden?
Ja, das ganze Ding hatte natürlich auch ein bisschen Zeitdruck. Also wir haben da parallel mit vielen Leuten gesprochen, viele angefragt. Es war schon ein gewisses Interesse bei vielen da. Eigentlich wollten wir es ein bisschen mehr steuern. Das Endergebnis sollte ja ein Musik-Tanz-Video sein, wo Tanz auch eine wesentliche Rolle spielt. Dazu brauchen wir Video-Artists, die auch eine Regisseurrolle übernehmen. Man braucht Tänzer, man braucht die Musiker und die musikalische Leitung für die Aufnahme. Und eigentlich war die Idee, die alle im Vorfeld schon zusammenzubringen, damit die an der Idee des neuen Arrangements zusammenarbeiten. Es war aber relativ schnell klar, dass das ausufert, zeitlich, organisatorisch, dass das nicht, das Projekt wäre ewig gegangen. Und zwar aber in dem Moment schon, wir hatten schon so viel Zusagen, es war schon so eine gute Energie da, dass wir gesagt haben, okay, egal, wir springen ins kalte Wasser mit der Gefahr, dass es in die Hosen geht, aber wir starten das Ding jetzt, und zwar, sobald wir die Zusage von Patrick und Johann, dass die mit im Boot sind, dann starten wir es.
Also sprich, du sagtest gerade, diese Idee mit dem Tanz, die stand sogar relativ weit vorne schon. Wie kam es zu diesem Gedankensprung Tanz? Der Domenico war da mit dabei. Ist der gerade ständig bei euch ein- und ausgegangen, oder?
Nö, das war nicht so, aber es wäre natürlich auch Ulmurfs Festival, Tanzfestivalzeit gewesen, das auch verlegt worden ist. Und wir wollten möglichst facettenreich dastehen. Wir wollten möglichst viele Kunstformen und Genres mit reinnehmen, was man eben mit vier Songs machen kann. Mhm. Also, ja.
Eines ist mir ehrlich gesagt extrem aufgefallen, aber tatsächlich erst nach einer Weile ist es bei mir angekommen, als ich das Line-Up auch angeschaut habe, der verschwindend kleine Anteil weiblicher Akteure und dass ja tatsächlich alle vier Titel auch von Männern performt werden. Gab es da wirklich keine Musikerin, die für einen Song in Frage kommt? Ist die Ulmer Szene da so dünn?
Es ist tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen dünn. Also uns ist da jetzt nicht auch viel mehr eingefallen, ehrlich gesagt.
Also habe ich jetzt einen wunden Punkt getroffen?
Nee, gar nicht. Das war auf jeden Fall keine Absicht überhaupt.
Ich rede gerade öfter über so Gender-Geschichten und bin da gerade immer am Grübeln. Aber also ganz ohne diesen Hintergrund. Wir haben nicht in der Kategorie gedacht oder
es ist
einfach so rausgelaufen.
Okay. Ich will da jetzt auch gar nicht drauf rumreiten. Ja. Es ist mir einfach nur aufgefallen und dachte ich, okay. Allerdings habe ich mir selber auch die Frage gestellt, wer wäre denn in Frage gekommen? Und das ist tatsächlich, wenn wir jetzt hier in den Raum nehmen, nicht so wahnsinnig viele, ne? Mhm. Und die es dann gab, die waren ja dann irgendwie dann doch dabei. Mhm. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal zur Musik kommen, denn die gehört ja schon auch sehr relevant dazu. Möchten die in dieser Stunde natürlich alle vier aufgenommenen Stücke auch hören. Aber wir haben auch gesagt, um den wirklichen Eindruck zu bekommen, was da eigentlich passiert ist, sollte man auf jeden Fall zumindest von einem Song auch mal das Original voranstellen zum Vergleich. Und das machen wir jetzt auch gleich mal zu Beginn. Micha, gib uns doch mal ganz kurz Infos zum ersten Stück. Ist ja auch der Opener der EP, ne?
Ja, das After All von Luke Noah. Der Song war schon veröffentlicht. Mhm.
Den habt ihr euch rausgepickt?
Den hat sich der Patrick rausgepickt.
Okay,
genau.
Patrick.
Stimmt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, die Auswahl der Künstler. Da war der Patrick auch maßgeblich dran beteiligt. Er hatte Lust, mit Luke und Leon was zu machen.
Okay, also es kam dann, war so eher der
Genau, darüber waren die zwei schon mal gesetzt.
Dann würde ich sagen, jetzt hören wir uns diese zwei Versionen nacheinander an. After All, einmal im Original, in der Urversion sozusagen, und danach der erste Ausschnitt aus den Lockdown-Sessions. Ich sage, wie bei der Hitparade, jetzt Micha, fass Band ab.
Yeah.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM. Das waren jetzt zweimal After All nacheinander. Zuerst einmal gehört, wie sich's Original anhört, und das war jetzt die Aufnahme von den Lockdown-Sessions. Fettes Programm mit Streicherinnen, dick. Wer war das Streicherquartett? Wo kam das her?
Das Streicherquartett waren vier Damen vom Ulmer Theater. Mit denen arbeitet der Jo Kraus öfters. Mhm, Jo Kraus hat die String Arrangements geschrieben.
Er hat sie auch geschrieben, okay.
Er hat die selber geschrieben, genau. Und hat da die Christine Hauser-Gurski und die Andrea Staton, ich weiß leider nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht.
Geht in Ordnung.
Die Maria Braun und die Anne Schumann.
Mhm, okay, also die kamen vom Ulmer Theater, die hatten gerade auch nicht wirklich was zu tun in der Zeit.
Ja.
Und da sind wir gerade bei der Frage, du sagst jetzt, hier sind die Arrangements da geschrieben. Wer hat die Arrangements ansonsten insgesamt? Gab es da so eine Arbeitsteilung auch? Gerade war da Patrick und Jo, die maßgeblich treibenden Kräfte?
Also es gab zu jedem Song eine musikalische Leitung quasi. Das waren bei Luke Noah und Lemony Rock waren das der Patrick Wieland und der Jo Kraus. Der Patrick Wieland hat die Band-Arrangements übernommen und der Jo Kraus hat die String-Arrangements geschrieben, die Streicher-Arrangements. Dann gab es den Song von James Geyer, der hatte Jörg Orlamünder, ein Produzent aus Ludwigsburg, die musikalische Leitung übernommen.
Und bei dem Song von Itchy haben das der Daniel Kronold und der Matthias Metzger und ich
übernommen. Ja, ziemlich breit aufgestellt wart, ja. Ja, ihr hört die Plattform auf Radio Free FM. Heute ist unser zentrales Thema die Lockdown-Sessions, die im April, im Mai dieses Jahres, verschwimmt alles immer so, stattgefunden haben. Nachdem wir nur mehr über die Idee und die Ausgangssituation wissen, vor der ersten Runde gehen wir doch jetzt mal in den Studioprozess rein. Wie durften wir das eigentlich uns vorstellen? Wie seid ihr da rangegangen? Ihr habt da irgendwie einen Kreis aufgebaut, sieht man auf den Videos. War das auch die tatsächliche Situation oder ist diese Situation dann eher fürs Film aufgebaut worden?
Nee, das war schon die tatsächliche Situation dann vor Ort. Wir sind so rangegangen, dass wir gesagt haben, wir brauchen zwischen den Musikern, um überhaupt gemeinsam was zu machen, braucht man einen Abstand wegen Corona. Und deswegen haben wir das so aufgestellt, dass ich glaube 2 Meter Abstand am Anfang so ganz grob
war. Und beim Jo 5, ne, wegen der Trompete.
und beim Gesang. Genau, und so war das dann die Situation. Und es war so, dass die Musiker sind morgens gekommen und haben sich den Song quasi den Tag über erarbeitet. Und abends gab es um 18 Uhr was zu essen und danach haben wir angefangen aufzunehmen.
Okay, also das waren da so, ging dann so ein bisschen in den Abend rein, in die dunkleren Stunden, was ja auch so ein bisschen sich mehr nach Live-Konzert dann anfühlt. Ne?
Okay. Genau, und je nachdem, es hat mal um 10 angefangen, mal um 11. In den ersten 2 Tagen mit den Streichern, die sind dann erst um 3 gekommen, wo die Band dann schon relativ gut wusste, wo es lang geht. Genau, und dann ging es nach dem Essen zum Rekorden und da gab es ganz unterschiedliche Längen, sage ich mal, von 5 Takes bis 11 Takes, glaube ich.
Ja. Okay. Und das heißt aber auch tatsächlich ein Song, ein Tag.
Genau, das war so.
War's wirklich so?
Das war so die Grundidee auch, zu sagen, probt einen Tag über und abends wird's aufgenommen und das ist dann irgendwie das Ding. Und obendrauf kommt dann noch der Mix halt. Und
ja, das klar. Okay,
genau, das ist dann nochmal extra, aber so das Aufnehmen und Erarbeiten war ein Tag pro Song.
Ja. Und Befindlichkeiten unter den Musikern, gab's die nicht? War alles Friede, Freude, Eierkuchen?
Es war eigentlich wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Alle haben sich so gefreut, Musik zusammen zu machen. Es gab eigentlich keinen Twist. Es gab einen oder anderen Song, wo es ein bisschen mehr geflutscht ist, sag ich mal, wo das klarer war, wo es schneller ging. Aber letztendlich sind zum Schluss alle am Pult draußen gestanden und haben es angehört und fanden es toll.
Wir haben es gefeiert.
Voll, ja.
Okay. Frage, wie hast du denn die Aufnahmen umgesetzt? Bist du da eher wie in ein Konzert rangegangen oder hast du es komplett auf eine Studio-Session runtergebrochen? Jetzt auch der technische
Aspekt. Es war eigentlich ein großes Tonstudio einfach.
Okay.
Wir hatten natürlich im Schlagzeug sehr viele Mikrofone hängen. Wir haben ein bisschen den Raum mikrofoniert und dann hatten wir im Raum den Martin Aumbruster sitzen, ein Techniker, der sich nur um die Monitore von Musikern gekümmert hat, sodass jeder Musiker hatte einen Stereo-Mix auf dem Ohr. Also das gibt es normalerweise nur im Studio. Mhm. Live gibt es
normalerweise. Dann sind wir ja schon im Studio.
Und dann sind wir da schon drin, okay. und die Leute sind gekommen und der Martin hat alles schon immer so ein bisschen eingestellt und die haben den Kopfhörer aufgezogen und alle waren so, wow. Was ist denn hier los?
Okay.
Das klingt ja mega schon.
Ja, und was mir dann auch noch durch den Kopf gegangen ist, ihr habt da gesagt, aufgenommen wurde in der großen Konzerthalle im Roxy. Wie war da der Raum optimal dafür, jetzt für sowas, also von der Akustik her?
Optimal sicherlich nicht.
Also, weil ich stelle mir das halt schon ein bisschen so.
Ja, allerdings war es so, dass mir, oder die Svenja vom Roxy und der Patrick vom Roxy ganz, ganz viel Molltons gehängt haben an den Wänden und am Boden waren viele Perserteppiche und das hat schon sehr viel gebracht, dass es frühe Reflexionen ein bisschen weg waren und wir haben auch teilweise zwischen Instrumenten ein bisschen abgetrennt mit Mollton.
Also für alle Hörer da draußen, die jetzt denken, Mollton ist ein Kaugummi oder ein Bonbon, nein, das ist der schwarze Stoff, der im Normalfall hinten an Bühnen hängt oder vorne dran, der so richtig schön Schall schluckt. Ne? War eigentlich zum Zeitpunkt der Session schon klar, dass die Aufnahmen analog, also auf Vinyl erscheinen werden? Ich denke, da gibt es ja dann auch an deiner Herangehensweise auch durchaus mögliche Unterschiede, oder?
Ja, nee, das war von Anfang an nicht klar, das war, wie das ganze Projekt hat sich entwickelt. Und irgendwann haben wir gesagt, das wär hübsch, wenn es das auch gäbe. Mhm. Also es war keine Voraussetzung oder so.
Nee, aber ich meine, also die Frage, auf die ich raus will, ist, habt ihr analog oder digital gearbeitet?
Ja, wir haben digital gearbeitet. Also sonst hätten wir eine Bandmaschine gebraucht.
Und hätte ja einen gewissen Charme gehabt.
Genau, ganz am Anfang war das wirklich auch die Überlegung. Aber die ist einfach viel zu schwer, um zu transportieren.
Okay.
Und Bänderkosten. Ah, ja. Und
Bänderkosten. Bänderkosten sehr viel Geld.
Es dauert alles viel länger.
Aber Jack White wäre stolz gewesen auf euch.
Auf jeden Fall. Aber es hätte viele Schwierigkeiten. Also es hat definitiv auch seinen Reiz gehabt, ja, auf jeden Fall. Aber wir hatten es dann später auch so gemacht im Mix, dass wir das nicht eine Stelle nur das gemischt hat, sondern dass auch unterschiedliche Leute gemischt haben, und dann wäre das schwierig geworden, einfach mit.
Okay, auch von der Arbeitsteilung her. Es ist ja tatsächlich in dieser ganzen Lockdown-Zeit und seither ja auch so ein bisschen dieses Ping-Pong-Spielen irgendwo im Internet zwischen Musikern geworden, und da ist natürlich digital, klar, kannst du schlecht die Bänder hin und her schicken, geht nicht. Hab ich kapiert. Ja, jetzt würde ich sagen, wir machen einfach nochmal Musik, oder? Hören uns den zweiten Take an, nicht, dass uns die Zeit dann da fordert. Mag einer von euch zum zweiten Take, Once You Found It, ein bisschen was sagen? Ja, zieht euch nicht.
Once You Found It existierte, glaube ich, noch keine offizielle Aufnahme zu dem Zeitpunkt. Da gibt es nur ein kleines Demo mit Akustikgitarre und Ukulele. Fand der Patrick, glaube ich, super spannend, den Song. Hat den ausgewählt, und da ist ein riesen Ding draus geworden. Kann man sich gerne auch beim Zuhören vor Augen halten, dass das wirklich Live-Takes sind. Also da ist nichts ersetzt oder overdubbed oder so. Die Dinger sind nach einem halben Tag Proben quasi so reingehauen worden. Das ist schon
wirklich
eine erstaunliche Leistung.
Am Mikrofon ist
Leon Rudolph.
Das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. Okay, Once You Found It. Thema heute in der Plattform, die Lockdown-Sessions im Roxy. Ein wichtiger Bestandteil der Lockdown-Session war neben den akustischen Aufnahmen die optische Variante. Es gibt neben den reinen Musikvideos, die die Session zeigen, nämlich aufwendig gefilmte Tanzvideos zu jedem Song und eine 80-minütige Dokumentation. Dahinter steckt natürlich eine Crew von mehreren Personen. Einer davon ist heute bei uns hier im Studio, das ist Rob Stirner. Rob, sag doch bitte auch ganz kurz was zu deiner Person.
Hallo Rainer, hallo erstmal. Mein Name ist Rob Stirner und ich bin Fotograf und Filmemacher, auch Musiker, deshalb sehr affin mit diesem Thema, und ich wurde von Wolfram Högerle gefragt, ob ich ihm bei der Dokumentation der Lockdown-Sessions helfen kann.
Ja, Rob, was war eigentlich der Plan am Anfang? Was war denn von Beginn an klar, dass ihr was von Beginn an, dass es so umfangreich werden soll? Also Doku, Tanzvideos und Musikvideos, oder ist das auch so im Laufe der Zeit dann entstanden, diese Idee?
Also im Prinzip analog zu der ganzen Idee der Lockdown-Sessions ist auch die visuelle Umsetzung gewachsen mit der Zeit. Am Anfang war so die Idee, wir halten Kameras drauf auf das, was passiert, ohne dieses Bewusstsein, was daraus hinterher entsteht. Also die Idee war schon, dass Musikvideos entstehen, weil die Leute beim Musikmachen zu filmen, das ist das, was wir können. Als wir gesehen haben, wie das Roxy aussieht und wie liebevoll das alles auch hergerichtet war und was für eine Stimmung da geherrscht hat, war eigentlich völlig klar, wir müssen dieses Drumherum genauso mitnehmen. Dann entstand die Idee zu sagen, hey komm, wir filmen die Leute noch und versuchen noch ein paar O-Töne zu kriegen. Und die teilweise zu interviewen und haben versucht, die Leute ein bisschen über ihre Gefühle, dass die was erzählen, wie es ihnen geht. Und daraus ist dann diese Doku entstanden. Also wir haben auch nach den Lockdown-Sessions nochmal die Protagonisten besucht und haben die nochmal ein bisschen ausgequetscht, was sehr spannend war.
Also jetzt nicht an dem Tag, sondern mit Zeit versetzt.
Genau.
Okay.
Also das war ja dann klar, nach diesen 4 Tagen waren wunderbare Musikstücke, Aufnahmen waren da. Das war der Plan, dass daraus Tanzvideos entstehen. Also es waren auch Videografen am Start, die sich der Musikstücke annehmen und das umsetzen in Tanzkunstvideos. Und wir hatten aber auch diese ganze Stimmung noch irgendwie quasi so im Bauch und es war klar, wir können da mehr draus machen, indem wir diese Leute, die wir während der Lockdown-Sessions noch nicht interviewen konnten, weil die einfach eingebunden waren, die haben uns zum späteren Zeitpunkt besucht, also teilweise auch bis 6, 8 Wochen nach der Session und die konnten das dann nochmal so Revue passieren lassen, was man in der Doku ziemlich gut aussieht. Und wenn die dann erzählen, ja, ich wurde dann gefragt im vollen Lockdown und dann kommt es nochmal so raus, also es war sehr spannend, auch die Leute im Nachgang nochmal zu besuchen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen und es ist dann auch nochmal so ein Blick aus der Distanz ein bisschen. Ne?
Absolut, ja, genau. Ja.
Wie seid ihr denn da rangegangen? Gab es da sowas wie ein Drehbuch? Es gibt ja auch eben die Interviewsequenzen, okay, die habt ihr nachträglich reingesetzt, aber für die Zeit von den Tagen, wo ihr gefilmt habt, habt ihr euch da morgens irgendwie was zurechtgelegt oder seid ihr einfach drauf los und jeder hält jetzt mal die Kamera dahin, wo er denkt oder wie?
Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wenn die Musiker sich treffen und ein Arrangement miteinander machen, sich das Musikstück erarbeiten. Das haben wir begleitet. Das heißt, wir waren mit im Raum und haben gesehen, wie die Musiker agieren, was die machen, ob die sich stark bewegen, nur schwach bewegen, wohin die gucken, wenn die singen oder ihr Instrument bedienen. Und daraus entsteht eine Choreografie für Kameras. Also genauso wie bei Live-Musikvideos, wie man sie kennt. Das bedeutet, wir müssen mit der Kamera dahin zeigen, wo das Wesentliche passiert und es ist so eine, ich würde es mal sagen, intuitive Kamerachoreografie, die daraus entsteht, wenn ein Team, das eingespielt ist, weiß, der filmt das, ich filme das und wir gehen natürlich mit der Dynamik der Musik auch mit, visuell.
Also die Aufnahmen, die wir dann jetzt in den Musikvideos sehen, sind es dann Aufnahmen, die tatsächlich von einem Take kommen oder habt ihr schon einfach Material vom ganzen Tag genommen?
Es sind zu 98% Aufnahmen, die aus einem Take stammen. Wir haben an einer Stelle eine Ausnahme gemacht und zwar war die Situation folgende, dass wir mehrere Takes schon aufgenommen hatten, aber noch Luft hatten hinten raus, weil wir dachten, es kommt noch besser. Und bei diesem Take war der Tänzer schon da, der die ganze Zeit im Eck saß und die ganze Situation aufgesogen hat. Und er hatte die Idee, hat sich so ins Gespräch eingemischt, als wir in der Kaffeebar standen und uns die Takes angehört hatten. Er hat gemeint, Mensch, das ist genau das, was ich mir vorstellen kann, zu tanzen. Und so hat der Philipp Reis sich eingeschaltet und hat live zu einer Aufnahme getanzt und das ist der einzige Take, der geschnitten wurde und auch visuell aus zwei Takes ein Musikvideo gemacht wurde.
Okay. Die Tanzvideos, die reinen Tanzvideos, die sprechen ja nochmal eine ganz andere eigene Bildsprache. Wie war denn da eher die Idee? Kam das von den Tänzern, also wie die sich selbst verstanden sehen wollten oder habt ihr da Vorgaben gemacht?
Also ich spreche jetzt mal für mich, da ich in meiner Rolle eben die Regie und die Konzeption für ein Tanzvideo gemacht habe, nämlich für Godzilla von dem Song von Itchies. Und für mich war klar, ich wusste ja im Vorfeld, dass ich das Tanzvideo machen werde, aber ich wusste nicht, wie wird der Song, wie kommt der rüber. Und ich wusste nicht, was bekomme ich für einen Tänzer oder ein Tanzteam zugeteilt. Ich hatte sehr viel Glück mit Luca Scatudo, der damals in Ulm noch im Theater getanzt hat. Aber es war klar, dass wir auch am Tag dieser Tanzaufnahme was machen müssen, wo Improvisation auf beiden Seiten möglich ist. Das heißt, das Musikstück war die Grundlage, aber durch das Setup und den Raum und die Möglichkeiten, die wir als Filmteam geschaffen haben, konnte der Luca improvisieren tänzerisch. Das heißt, es war ja auch so die Idee, dass dieses Musikstück Grundlage ist für das, was dann visuell im Tanz passiert. Und da ich jetzt kein Choreograf bin, aber gute Ideen visuelle habe, war das genau das Konzept, wo der Luca super mitgegangen ist. Und wir haben einen Aufbau gemacht, wo es zum Beispiel auch um Projektionen ging. Also ich habe mit meinem Freund Florian Dobler Visuals erarbeitet, analog verbogene Live-Visuals, die auf einem Screen gelaufen sind. Und das war natürlich das, was auch den Luca beeinflusst hat in seinem Tanz, zusammen mit der genialen Musikaufnahme von dem Itchy-Song.
Okay. Die Tanzvideos, sind die denn tatsächlich auch alle an den 4 Tagen entstanden oder habt ihr da später auch noch Aufnahmen gemacht?
Das ist alles im Nachgang entstanden.
Alles. Weil ich habe es jetzt nur noch schwach im Hintergrund. Ich habe es mir angeschaut, als er damals online gestellt wurde. Ich glaube, es sind auch tatsächlich auch Sachen mit Outdoor mit dabei, gell?
Korrekt. Ja. Das sind im Prinzip, hatten die Videoteams für die Tanzvideos und die Tänzer komplette künstlerische Freiheit. Und das ist natürlich super reizvoll, ne? Also wenn du ein genial aufgenommenes und super arrangiertes Musikstück hast und jemand zu dir sagt, du hast alle Möglichkeiten, deine Kunst damit zu machen, dann ist genau das, was wünschenswert ist für Künstler, nämlich dass die gucken können, was passiert, wenn wir zusammen etwas machen, wenn wir kollaborieren mit Bereichen und alle bereit sind zu gucken, was entsteht denn da. Und genauso wie das in der Musik entstanden ist, wurde das in den Tanz rüber transferiert. Es gab Videoteams, die haben sich Skripte geschrieben, die haben Storyboards gemacht, die haben das eher wie ein Musikvideo angelegt, in dem die auch die einzelnen Musiker nochmal gefilmt haben. Es gab Teams, die haben in Locations gearbeitet, die überhaupt nichts mit dem Roxy zu tun haben, in verlassenen Häusern zum Beispiel. Mhm. Ich habe im Roxy gedreht, ich fand diesen Bezug zum Roxy zum Beispiel wirklich klasse, aber es war generell alles möglich.
Die Plattform rund um die Lockdown-Sessions, die in den Ulmer Roxy-Hallen stattgefunden haben und die auch auf einer EP festgehalten wurden. Wir haben nun drei der Stücke gehört. Das letzte schieben wir dann am Schluss noch rein aus der EP. Sind also mit der Musik fast durch. Jetzt mal noch eine Frage an euch alle drei. Wenn ihr heute dran zurückdenkt, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, fällt doch bestimmt jedem von euch irgendeine Geschichte oder eine besondere Erinnerung ein. Teilt sie mit mir. Ich würde gerne was hören.
Das ist sehr schwierig. Eine konkrete Geschichte habe ich nicht, aber ich fand es einfach einen wahnsinnig tollen Moment, als die Bands gespielt haben und die Tänzer in der Mitte live dazu getanzt haben. Das war eine tolle, außergewöhnliche Situation. Das fand ich wirklich sehr schön.
Okay. Kurz und knapp sagst, machst du Micha.
Für mich war es, die Zeit war eh, da war eh alles super. Mir ist was im Nachhinein aufgefallen, an der Kulturnacht und so, wo ich mit den Beteiligten, die wir getroffen habe und mit denen geredet habe. Wir haben da eigentlich nie über die Musik oder über das Musikmachen geredet, sondern immer das Zusammensein oder dass die Stimmung so gut war. Mhm. Und dass die Leute so zusammengehalten haben und alle mitgezogen haben, für kein Geld gearbeitet haben und trotzdem sowas erschaffen haben und dass alle voll dabei waren. Und das war, letztendlich wird mir das immer bleiben, dass es eigentlich beim Musikmachen auch genau darum geht, um das Miteinander. Und die Musik ist in dem Projekt so gelaufen einfach, dass das andere so hochkommen konnte, auch das Miteinander. Und das war für mich wirklich schön zu sehen, ja.
Rob, dir gehört die letzte Erinnerung?
Also die Erinnerung, die mir am meisten hängen geblieben ist, und da sehe ich mich jetzt als Außenstehender, der nicht in der Planung der Lockdown-Sessions beteiligt war, sondern eher der gefragt wurde, du, da passiert sowas, hättest du Bock da mitzumachen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, interessiert mich, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich ins Roxy komme und so von dieser schönen Stimmung eingefangen werde. Und das ist zum einen irgendwie das, wie es Roxy vorbereitet war, räumlich, technisch, aber auch wie diese Wärme, die der Daniel gerade beschrieben hat, wie miteinander umgegangen wurde. Nämlich das waren hochprofessionelle Musiker, Techniker, das Team vom Roxy mit dem Catering und so weiter.
Hat ja, alles gepasst.
Die haben alle so Gas gegeben und es war so ein emotionaler Kaltstart sozusagen. Du gehst in ein Projekt rein, wo du gar nicht weißt, was passiert und du wirst da quasi so emotional eingefangen und mitgenommen und das hört man auch.
Ja, okay, das war's. Jetzt möchte ich noch zwei Sachen loswerden. Das eine ist, die restlichen zwei Musikvideos, die noch nicht online sind, die kommen wann? Wann haben wir gesagt?
In den nächsten ein, zwei Wochen.
Nächsten ein, zwei Wochen, das ist das eine. Und das andere ist, und das muss ich jetzt zum Schluss noch sagen, bevor wir gleich den letzten Song hören, diese Info hat nämlich mir noch gefehlt, die habe ich jetzt heute endgültig bekommen und ich wurde oft danach gefragt. Es war ein Non-Commercial Projekt. Es hat keine Förderung stattgefunden. Das Roxy hat die EP finanziert und alle Musiker und alle Beteiligten haben for free gearbeitet. Das Respekt und danke dafür. Ihr habt einen, glaube ich, sehr wichtigen Moment für Ulm oder für den Rückblick der Zeit. Das wird man dann sicher in 10 Jahren oder so auch noch sich anschauen können, festgehalten. Und ich glaube, alleine das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Danke euch dafür. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Unser heutiges Thema waren die Lockdown-Sessions, die im Frühjahr in den Ulmer Roxy-Hallen stattgefunden haben und die auf einer Vinyl-EP verewigt wurden. Noch ist sie erhältlich. Wir haben die drei Gäste bei uns gehabt, die bei uns einen schönen Einblick in die Tage der Sessions gegeben haben. Vielen Dank dafür. Michael Mutschler, Daniel Konold und Rob Stirner. Für Free FM am Moderatorenmikro war Rainer Markus Walter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiederhören.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.